Frau Professor Demel, Sie sind katholisch, Sie sind Professorin für Kirchenrecht an der Uni Regensburg, Sie sind eine Frau. Wie wohl fühlen Sie sich in diesen Zeiten in der katholischen Kirche?
Ja, ist ein bisschen schwierig. Also ich persönlich fühle mich wohl, wiewohl ich gleichzeitig auch enttäuscht bin darüber, wie die Kirchenleitung agiert oder besser gesagt nicht agiert. Das Wohlfühlen von mir als Person hängt sicherlich damit zusammen, dass ich mir erarbeitet habe, dass eben katholische Kirche nicht primär Kirchenleitung ist, sondern dass katholische Kirche wir alle zusammen sind und wir alle zusammen sind 99% der Nicht-Kirchenleitung und sozusagen grob gesprochen ist 1% Kirchenleitung.
Sie sagen, das habe ich mir erarbeiten müssen, dieses Gefühl zu haben, dass Kirche mehr ist als die Kirchenleitung. In der Tat ist das Gängegefühl eigentlich eher, Kirche, das sind die Bischöfe, das ist der Papst natürlich. Und naja, dann gibt es halt auch noch ein paar Getaufte, die aber eigentlich nicht so eine große Rolle spielen, jedenfalls von außen betrachtet.
Ja, er arbeitet einfach in den Auseinandersetzungen, die ich hier als Theologieprofessorin mit dem spannenden Fachgebiet Kirchenrecht in vielen Jahren mit dem Bischof, der hier von 2005 an war, Gerhard Ludwig Müller, da gab es viele Auseinandersetzungen darüber, wer letztendlich die Deutehoheit darüber hat, was katholisch ist, was Glaube ist, was im Sinne der Kirche ist. Und da eben in diesen Auseinandersetzungen habe ich mir erarbeitet, nochmal klar vor Augen geführt, ja freilich, das letzte Wort hat die Kirchenleitung, aber das letzte Wort ist nicht das einzige Wort und das letzte Wort ist auch nicht ein unhinterfragbares Wort.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass sich Ihnen wirklich was bewegt in der katholischen Kirche zu einer ehrlichen Öffnung hin? Also 10 wäre ganz viel Hoffnung und 1 wäre ganz wenig Hoffnung.
Das ist jetzt ein bisschen eine linke Frage.
Denn
also die Hoffnung ist ja eine der schönsten Tugenden des katholisch Sein. Ich entscheide mich mal wie so oft in meinem Leben für die salomonische Mitte 5. 5 deshalb, weil ich momentan sozusagen noch nichts von Aufbruch sehe. Mir aber manchmal denke, vielleicht ist das auch gut so, dass noch nicht der schnelle Aufbruch kommt, wenn diese Zeit genutzt wird, um nochmal wirklich genau hinzuschauen, genau hinzuhören, was ist und wieso es so ist, wie es ist und was das für die Zukunft hin bedeutet, welche Strukturen vielleicht gelockert werden müssen, welche bisher unhinterfragbaren Annahmen in ein neues Licht gesetzt werden müssen und dann eben zu einem Aufbruch führen können, dann ist es für mich in Ordnung. Wenn aber der nicht erkennbare Aufbruch so verstanden wird, dass man vielleicht hofft, die jetzige Krise aussitzen zu können, dann sind eben die 5% oder die 5, auf der Skala die 5, rutscht dann nach unten. Uns Katholiken und Katholikinnen macht ja aus, dass wir nicht resignieren und auch nicht zynisch werden, sondern dass wir hoffen.
Ich denke mal, Sie als Frau gucken sicherlich auch noch mal anders auf die Situation gegenwärtig. Ein Problem ist ja, dass wir es mit einer männerdominierten Institution zu haben. Man spricht ja auch immer vom Männerbündischen. Wäre es anders, wenn wir eine frauendominierte Kirche hätten?
Also anders wäre es bestimmt. Ob es besser ist, weiß ich nicht. Ein Missbrauch sicherlich auch. Es gibt ja viele Formen des Missbrauchs. Wir sind ja gerade dabei, auch in der katholischen Kirche, den spirituellen Missbrauch aufzuarbeiten, zu entdecken, dass es das überhaupt gibt und auch den intellektuellen Missbrauch. Also auch in einer einseitig matriarchalen Struktur der Kirche gäbe es Missbrauch, weil es eben bei Einseitigkeiten keine Machtkontrollen gibt und dann auch die Transparenz drunter leidet. Und das sind ja die Erfahrungen, die wir jetzt auch aus den ganzen Studien und Analysen der Missbrauchsgeschichte haben. Das sind ja die entscheidenden Punkte, die zu Missbrauch führen.
Ein Punkt in dieser ganzen Missbrauchsproblematik ist ja, dass sozusagen nochmal unübersehbar zutage getreten ist, dass die Priester und Bischöfe der Institution, also dem eigenen Laden gegenüber, eine höhere Loyalität empfinden und auch danach handeln, was dann zur Vertuschung führt, als dem Menschen gegenüber, jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie das denkbar ist? Das ist ja mit der Bergpredigt nicht zu erklären, nee. Sowas.
Also vielleicht ist es eine Grundversuchung. Eine Grundversuchung gerade auch von uns Christen, wo wir auch unsere eigene Endlichkeit nochmal spüren. Es gibt ja seit langem schon die Mahnung, wir müssen aufpassen, dass die Macht des Evangeliums nicht zum Evangelium der Macht wird. Da kommt ja sowas zum Ausdruck. Also ist eine Grundversuchung von uns Menschen vielleicht dann doch immer das, was das Katholischsein ausmacht, nämlich die Spannung, in dem Fall die Spannung von Institution und Ereignis, dass wir diese Spannung nicht aushalten, sondern einseitig auflösen. Und dann ist natürlich die Institution der einfachere Pol, weil die Institution bietet Ordnung, bietet Einheit, bietet Übersicht. Die tiefere Ursache dahinter ist meines Erachtens, wenn ich theologisch drauf schaue, eine Unsicherheit. Und eine Unsicherheit als Christ resultiert eigentlich daraus, dass zu wenig Gottvertrauen da ist oder zu wenig Vertrauen in das Wirken des Heiligen Geistes. Manchmal habe ich wirklich den Verdacht, dass wir in der katholischen Kirche zwar in der Theorie an den Heiligen Geist glauben und den Heiligen Geist verkünden, aber in der Praxis zu wenig darauf vertrauen, dass ja eigentlich die Grundbotschaft heißt, Kirche ist nur durch den Heiligen Geist lebensfähig und überlebensfähig, und deswegen müssen wir uns auch dem Heiligen Geist öffnen. Und wenn wir uns dem Heiligen Geist öffnen, dann, sagt der Paulus schon, dann lässt man sich auch auf unberechenbare Dinge ein, auf sozusagen verrückte Dinge, wo ich noch nicht genau weiß, wohin das führt, sondern nur das Vertrauen habe, es wird schon zu einem guten Ende führen, es wird seinen Sinn haben. Und das, glaube ich, ist uns in der katholischen Kirche, und hier sage ich sogar ganz bewusst auch, wenn ich gerade die Missbrauchskrise anschaue, das scheint mir in der Kirchenleitung ziemlich weit abhanden gekommen zu sein.
Aber das ist ja eigentlich eine besondere Tragik, sich vorzustellen, dass die, die eigentlich sozusagen für den Glauben und das Vertrauen zuständig sind, plötzlich anfangen zu krampfen, um den Laden zu retten und zusammenzuhalten, der eigentlich eine Plattform wäre, wo man dieses Vertrauen ausüben könnte, und dann sich genau kontraproduktiv verhandelt. Das ist eine besondere Tragik eigentlich.
Ja, es ist eigentlich die Herausforderung, die wir, glaube ich, noch nie in der Kirchengeschichte gehabt haben, dass wir den Glauben an den Glauben der Kirchenleitung in Frage stellen müssen. Dass diejenigen, die eigentlich berufen sind, uns das vor Gottes in der Spur des Evangeliums zu halten, dass die nicht nur selber aus der Spur des Evangeliums geraten sind, sondern das Evangelium ja pervertieren, dass man fast auf die Idee kommen könnte, ist da der Teufel am Werk.
Nun soll ja wenigstens erstmal in Deutschland das Priesterbild auf den Prüfstand und die Sexualmoral und die Verteilung der Macht in der Kirche. Mhm. Also das Stichwort ist, das hört man von Kardinal Marx in diesen Tagen sehr oft, die Gewaltenteilung. Ein Wort, das man in der Kirche bisher nur vom Hören sagen kannte, war ja nicht vorgesehen. Jetzt würde ich sagen, Ihnen als Kirchenrechtlerin kommt da eine besondere Rolle zu, weil Sie ja vielleicht sich auch Gedanken darüber machen, wie muss die Kirche idealerweise verfasst sein, dass das, was wir jetzt erleben, möglichst sich nicht wiederholt oder Mechanismen greifen, die das schwer macht oder ausschließen. Haben Sie Ideen, wie die Gewalt geteilt werden könnte, wie Gewaltkontrolle stattfinden könnte?
Das ist ja zurzeit das beherrschende Thema, die Kritik an der katholischen Kirche. Sie hat keine Gewaltenteilung, und mit der Gewaltenteilung ist ja verbunden die Garantie der Rechtsstaatlichkeit, des Rechtsschutzes schlechthin. Und katholische Kirche hat ein anderes Konzept von Gewalt, nämlich da gibt's die eine heilige Gewalt, die nicht geteilt werden kann, aber unterschieden werden kann. Meines Erachtens nach ist jetzt in diesen Zeiten wird die Gewaltenteilung überschätzt und die Gewaltenunterscheidung unterschätzt. Inwiefern Gewaltenteilung wäre gut, wenn es in der Kirche möglich wäre, aber da müssen wir das theologische Konzept der einen heiligen Vollmacht auflösen. Gewaltenteilung ist an sich gut, aber ist auch nicht das Allheilmittel, um Machtkontrolle, Machtmäßigung und Rechtsschutz zu garantieren. Denn wenn wir zum Beispiel auch hier in Deutschland gucken, kann auch die Gewaltenteilung unterlaufen werden. Beispielsweise, was die Rechtsprechung ja beklagt, durch eine Vielzahl von komplizierten Gesetzen und eine personelle Unterbesetzung der Judikativen, dann wird auch die Machtkontrolle unterlaufen. Andererseits haben wir zwar in der katholischen Kirche das Konzept der unteilbaren einen Macht, aber in der Realität wird ja die eine Macht unterschieden und auch auf mehrere Schultern verteilt. Zwar nicht als eigenständige, geteilte Macht, sondern als delegierte, stellvertretende Macht. Heißt, in der Diözese haben wir den einzigen Gesetzgeber, das ist der Bischof. Die Verwaltung ist in der Hand des Generalvikars und des Ordinariats und die Rechtsprechung ist in der Hand des Offizialats, also des Kirchengerichts. Auf der Ebene der Gesamtkirche haben wir den Papst als Gesetzgeber, die Kurie als Verwaltungsorgan und die drei Gerichte, die Rota Romana und die Apostolische Signatur und die Pönitentiarie für die Jurisdiktion. Das kommt nahe, wenngleich es ist nicht gleich mit der Gewaltenteilung. Man könnte also schon, wenn man klare Grenzziehungen machen würde, an die Idee dessen, was Gewaltenteilung bewirken soll, nämlich Machtkontrolle herankommen, wenn man, und das ist jetzt das, wo ich sage, da müsste man eigentlich als katholische Kirche zuerst rangehen, klarere Grenzziehung zwischen vor allem Verwaltung und Rechtsprechung machen. Denn in der katholischen Kirche gibt es eine Verwischung. In der katholischen Kirche kann zum Beispiel eine Strafe nicht nur durch ein Strafgericht, sondern auch durch einen Verwaltungsakt verhängt werden. Das ist eine Grenzverwischung, die sorgt für Machtmissbrauch. Genauso haben wir ja das Faktum, dass eine Verwaltungsbehörde, in dem Fall die Glaubenskongregation, auch jurisdiktionelle Kompetenz, also Rechtsprechungsakte macht. Auch eine gefährliche Verwischung. Ganz zu schweigen davon, dass in Rom eine personelle Doppelbesetzung, also Personal, das in der Verwaltung arbeitet, ist auch in den Gerichtshöfen tätig. Das heißt, die kontrollieren sich dann selbst. Genauso könnte man, wenn man will, eigentlich schon von jetzt auf gleich Kontrollmechanismen einfügen. Beispielsweise, dass ein Bischof sich selbst verpflichtet, jährlich seinen Mitwirkungsgremien eine Rechenschaft abzugeben. Also was habe ich in diesem Jahr vor? Seid ihr damit einverstanden? Stimmt ihr zu? Und nach einem Jahr Rechenschaft abgibt, was hat er davon tatsächlich umgesetzt und was nicht? Oder eine Dienstordnung des guten Miteinanders. Auch das wäre schon längst möglich, wo klar geregelt ist, was sind die Zuständigkeiten der Hauptamtlichen, der Ehrenamtlichen, der Laien, der Kleriker. Was sind die Zuständigkeiten, welche Rechte, welche Pflichten sind für jeden festgeschrieben?
Bisher ist ja die Ordnung sehr schlicht, nämlich von oben nach unten. Genau. Der Bischof ist der Letztverantwortliche, ja, der das letzte Sagen hat, ja, der alles verantwortet. Und deswegen könnte der natürlich auch gut sagen, ja, das werdet ihr doch schon verstehen. Ich kann mich nicht davon euch beraten lassen, wenn ich am Ende doch den Kopf hinhalten muss. Also das, was Sie beschreiben, klingt ja sehr fremd in der Praxis. Also das, ja, haben wir natürlich fast noch nirgendwo, also ich glaube noch nirgendwo. Aber das hängt doch auch ein bisschen an der Theologie, die eben den Bischof oder den Papst mit so einer hohen Machtfülle überhaupt ausstattet, wenn man nur von der Zuschreibung spricht, Stellvertreter Christi.
Naja, Stellvertreter Christi ist ja auch jeder Priester, ist ja nicht nur der Bischof und ist auch nicht nur der Papst. Es kommt immer drauf an, was ich aus Letztverantwortung mache. Letztverantwortung muss sein, damit man auch handlungsfähig bleibt. Aber Letztverantwortung ist eben nicht deckungsgleich mit Alleinverantwortung. Und ich muss eigentlich meine Letztverantwortung erst so richtig wahrnehmen, wenn es nicht läuft. Vielleicht kann ich das mal aus meiner Perspektive sagen. Ich bin seit knapp 1,5 Jahren Landesvorsitzende von Donum Vitae in Bayern und damit verantwortlich für rund 200 Mitarbeiter. Und ich habe gesagt, ich möchte so wenig leiten wie nötig. Ich möchte, dass Sie selbst auch Ihre Kompetenzen wahrnehmen und auch eigenverantwortlich in ihrem Bereich tätig sind. Und das ist ja für mich zugleich eine Entlastung, weil damit die Verantwortung auf viele Schultern verteilt ist. Ohne mich herauszuschleichen, das ist natürlich im Konfliktfall, bin ich gefragt. Aber eben nicht für jede Kleinigkeit und nicht für jedes tun. Und eigentlich ist das schon das Konzept unseres, weil Sie vorhin gesagt haben, unseres Priesterbildes oder dessen, was die Aufgabe eines Klerikers ist.
Donum Vitae ist ein gutes Stichwort. Man hat ja so landläufig den Eindruck, der Konflikt, der sich da vor Jahren abgespielt hat zwischen der Kirchenleitung und dem Verein Donum Vitae, der vor 20 Jahren gegründet wurde, ist eigentlich erledigt. Man hört irgendwie nichts mehr. Ist er das wirklich?
Naja, teils, teils. Also die heftigen emotionalen Auseinandersetzungen und Anfeindungen sind sicherlich ruhiger geworden. Kardinal Marx hat ja sogar im Januar 2018 in einem Brief an den Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken geäußert, dass kein Zweifel besteht, dass Donum Vitae für den Schutz des Menschen sich engagiert und dass es auch vielen Beraterinnen von Donum Vitae gelungen ist, Frauen und Eltern für ein Kind zu ermutigen und sie auch mit Hilfen zu begleiten. Das ist die eine Seite, da ist also Entspannung angesagt. Gleichzeitig beißt die Maus aber keinen Faden an der Tatsache ab, dass nach wie vor dieser unsägliche Beschluss von 2006 noch besteht, den der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz damals gefasst hat, dass Donum Vitae ein Verein außerhalb der Kirche sei. Das geht theologisch und kirchenrechtlich ja überhaupt nicht. Das wird einem schon allein daran deutlich, wenn man sich klar macht, wie soll bitteschön ein Verein, der von Katholiken gegründet worden ist und der ein urkirchliches Anliegen vertritt, nämlich den Lebensschutz am Anfang des Lebens. Wie soll ein solcher Verein außerhalb der Kirche sein? Ich frage mich, was sich damals die deutschen Bischöfe gedacht haben. Und ich hatte auch damals als Kirchenrechtlerin sie darauf hingewiesen, dass es theologisch und kirchenrechtlich fragwürdig ist. Und weil es halt eben diesen Beschluss trotzdem noch gibt es auch immer wieder Zeiten, wo Donum Vitae wieder der alte Vorwurf gemacht wird, wir seien ungehorsam gegenüber dem Papst. Es gibt immer wieder Zeiten, wo unsere Beraterinnen verunglimpft werden, da sie Tötungslizenzen ausstellen würden. Und es gibt auch immer mal wieder die Drohung an unsere Mitglieder, die im kirchlichen Dienst sind, dass ihnen gekündigt wird oder dass sie zu kirchlichen Ehrenämtern nicht zugelassen werden oder die ihnen entzogen werden. Und hin und wieder passiert es auch, dass Veranstaltungen von Donum Vitae nicht in kirchlichen Räumen stattfinden können. Was uns aber am meisten nach wie vor wehtut, ist, dass bei etlichen Spender und Spenderinnen so im Hinterkopf diffus steckt, ach, Donum Vitae, das ist doch der Verein, der im Clinch mit der Amtskirche steht. Da spenden wir jetzt lieber doch nicht, weil wir sind ja gute Katholiken und Katholikinnen. Und insofern ist es einfach nach wie vor ärgerlich, dass die Kirchenleitung einer Institution, nämlich der Institution Katholische Kirche, die für Freiheit und Verantwortung aus dem christlichen Glauben heraussteht, dass diese Kirchenleitung es nicht tolerieren kann, dass da Katholiken aus ihrer christlichen Verantwortung einen Weg in der Umsetzung dessen, was beide gemeinsam vertreten, nämlich dass Abtreibung, Tötung eines ungeborenen Menschen ist und so oft wie möglich verhindert werden muss. Diese Grundposition ist ja vom Papst, von den Bischöfen und von Donum Vitae in gleicher Weise getragen. Dass aber die Kirchenleitung es nicht aushalten kann, dass der Weg der Umsetzung, dass es da verschiedene Wege gibt. Und das ist das eigentlich Traurige, weil damit auch die Glaubwürdigkeit von uns als katholische Kirche in Frage gestellt wird.
Ich muss mal auf die Frauen zurückkommen, auf die Rolle der Frauen zurückzukommen.
Ja,
man hört ja jetzt, also die sollen jetzt stärker gefördert werden. Da war auch bei der letzten Versammlung der deutschen Bischöfe von 30% die Rede. Da denkt man aber nicht ans Weiheamt. Aber die Frage ist, wenn man das ernst nehmen soll als Frau oder als Durchschnittsgläubiger, kommt man denn dann nicht eigentlich drum rum, dann irgendwann auch zu sagen, natürlich müssen die Weiheämter auch für Frauen offen sein. Also nur, um jemand zur Ordinariatsrätin zu machen oder zur Caritas-Vorsitzenden oder Direktorin. Das ist zwar schön, aber letztlich ist es ja immer defizitär, weil man sagt, ja, fürs andere Seite halt dann doch nicht geeignet, fähig, würdig, was auch immer.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Also das ist für mich eine der lähmenden Selbstwidersprüchlichkeiten der katholischen Kirche. Wenn man die auflösen würden und einige weitere dieser lähmenden Selbstwidersprüchlichkeiten, dann hätte man, glaube ich, auch wieder mehr inneren Freiraum. Selbstwidersprüchlich ist es für mich, und das vertrete ich ja eigentlich schon seit Jahrzehnten, habe ja auch schon ein Buch über Frauen und kirchliches Amt geschrieben, habe mir auch bildlich gesehen einige blutige Nasen dabei geholt. Also die Argumente, die gegen die Frauenordination vorgebracht werden, die lehramtlichen Argumente, werden eigentlich seit 20 Jahren, da sind Bücherregale gefüllt von Anfragen über die Tragfähigkeit der Argumentation, die da ja im Grunde lautet, Jesus hat nur Männer in den Zwölferkreis berufen, dann hat der Zwölferkreis auch nur Männer zu Apostel berufen, also da wird sehr schnell von den Zwölferkreis auf die Apostel geschlossen. Damit ist eine Tradition grundgelegt, die bleibenden Charakter hat. Also dass mit der Berufung des Zwölferkreis eine prophetische Zeichenhandlung gemeint war, von der dann zwei der drei Zeichen, also es mussten 12, nämlich nicht 13 und nicht 11, weil die 12 Stammväter repräsentiert wurden. Es mussten Juden sein und konnten keine anderen Volksstämme sein, weil es ja eben die Stammväter Israels waren. Und es mussten Männer sein und konnten nicht Frauen sein. In der Folgezeit hat man aber die 12-Zahl aufgegeben und man hat das Jüdischsein aufgegeben. Warum hält man jetzt eigentlich so eisern an der Geschlechtsfrage fest? Und das auch noch angesichts der Tatsache, dass wir keinerlei biblische Hinweise haben, dass das legitimiert werden kann. Wenn man in die Bibel schaut, gibt es kein einziges negatives Wort über Frauen aus dem Munde Jesus, über Männer sehr wohl. Und es gibt keinen Hinweis, dass Jesus irgendwie die Frauen von irgendeinem Dienst ausgeschlossen haben wollte, dass sie für irgendein Amt nicht fähig gewesen sein sollten. Ganz zu schweigen von den kleinen Passagen in der Bibel, wo es so nebenbei heißt, es folgten ihm die Jünger und auch die Frauen, was das bedeutet. Es kann nicht nur darum gehen, dass den Frauen auch das Weihesakrament und damit das Weiheamt übertragen wird, sondern wir müssen die Amtsfrage gänzlich überdenken und auch fragen, ob das Amt neu strukturiert und völlig neu gedacht werden muss. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, Amt ist ein Relationsbegriff. Amt ist nur in Beziehung zur Kirche zu denken und hat der Kirche zu dienen. Und auch Kirche ist ein Relationsbegriff. Kirche hat dem Reich Gottes zu dienen. Und deswegen müssen wir eben gucken, welches Kirchenbild haben wir. Und danach hat sich die Amtsgestaltung zu richten und nicht umgekehrt, dass wir das Kirchenbild nach unseren Amtsvorstellungen ausrichten.
Aber genau um die Frage, wer ist eigentlich in der Lage, Priester zu sein, ist sozusagen so ein gespannter Draht gewesen, über den Sie bei Ihrer Berufung als Universitätsprofessorin ein bisschen gestolpert sind, weil Sie sich da, genauso wie Sie es jetzt gesagt haben, positioniert haben und plötzlich war das Neil Obstadt. Also nichts steht dagegen, dass Sie Professorin an der Uni Regensburg werden, plötzlich in Frage gestellt. Und es ist eigentlich meistens ein Ehrenprädikat, wenn das Neil Obstadt wackelt, aber in der Situation selber ist es natürlich nicht so angenehm, stelle ich mir vor.
Also in der Situation selber ist es höchst unangenehm, weil sie auch nie direkt erfahren, was ist denn jetzt? Was genau wird dir denn vorgeworfen? Es steht nur im Raum, du kriegst es Nihil Obstadt wahrscheinlich nicht. Also steht bei dir, weil von der Lebensführung konnte ich mir gar nichts vorstellen, aber hinsichtlich der Lehre muss irgendwas im Argen liegen. Damals habe ich dann gedacht, naja, ist es meine Promotionsschrift oder ist es meine Habilitationsschrift, weil da waren eigentlich brisante Thesen drin. Aber nein, es war eine Aussage in einem Interview, das über viele Fragen ging und eine Frage lautete eben, es gibt doch keinen theologischen Grund gegen die Priesterweihe der Frau. Und damals habe ich mich im Interview, weil das ein allgemeines Blatt war und kein Fachzeitschrift, habe ich mich meiner Ansicht nach klug geäußert, indem ich gesagt habe, ich kenne nur den einen Grund, dass Jesus nur Männer in den Zwölferkreis berufen hat. Ich habe es damit belassen, um keine Komplikationen hervorzurufen. Und dann hieß es, zwischen den Zeilen könnte man herauslesen, dass ich nicht hinter der Lehre gegen die Priesterweihe der Frau stehe. Das hat mich dann schon viel Kraft gekostet, erstmals mich selbst damit auseinanderzusetzen, jetzt nach diesem langen Weg und Ackerei, also es ist ja kein Spaziergang, bis man zu dem Punkt kommt, dass man auf einer Berufungsliste steht und einen Professorenstuhl übertragen bekommen kann, wenn denn jetzt dieses Nihil Obstat erteilt wird. Das heißt, Sie sind in eine Spezialisierung hineingelaufen, die hochgradig ist und die Sie für viele andere Bereiche, sagen wir mal, zumindest unattraktiv macht, mindestens auf den ersten Blick. Und wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich? Wozu bin ich bereit, dass ich mir noch in den Spiegel schauen kann und auch nicht unnötig Martyrium erleide? Und damals habe ich mir auch wieder einen Dreischritt erarbeitet, der eigentlich mein Lernen und Forschen bis heute prägt. Dass ich wirklich sage, also zuerst mal, was ist Lehre der katholischen Kirche und was ist der Sinn dieser Lehre? Was soll damit zum Ausdruck gebracht werden? Wo sind die Probleme? Wo wird theologisch angefragt? Was muss kritisch hinterfragt werden? Also was sagt die Theologie dazu? Und dann kann es noch den Dreischritt geben. Und was denkt Demel als Katholikin und Theologin und dann noch speziell Kirchenrechtlerin dazu? Aber ganz wichtig, immer die Ebenen klar zu markieren. Wo bin ich jetzt bei kirchlicher Lehre? Wo bin ich bei Theologie? Wo bin ich bei Demel? Also, dass auch ganz deutlich wird, Demel steht hinter dieser Lehre, solange die Lehre Lehre ist, aber hat auch die kritischen Anfragen an diese Lehre, weil das meine Pflicht als Theologieprofessorin sowieso und Theologin auch, aber auch schon als normale Katholikin, dass ich das, was das Lehramt verkündet, ernst nehme, aber nicht kritiklos hinnehme.
Aber jetzt gestatten Sie mir doch die Frage, Sie sind ja nicht als Theologin auf die Welt gekommen, sondern Sie sind in Coburg auf die Welt gekommen, in Oberfranken, in einem eher protestantisch geprägten Milieu. Ja. Warum gehen Sie dann nach Abitur und also Gymnasialzeit und Abitur, warum gehen Sie dann in ein System, wo man es als Frau so schwer hat, wo man es als kritischer Mensch so schwer hat und dann noch, aber da kommen wir vielleicht im zweiten Schritt, und dann noch Kirchenrecht. Also was war denn das Faszinierende an der Theologie, wo Sie doch wussten, Sie gehen damit in ein System, wo Sie als Frau schon mal per se keine guten Karten haben?
Also ich glaube, ich habe mir das nicht bewusst gemacht, dass ich als Frau und dass ich in ein solches System reingehe, sondern mich hat die Theologie fasziniert. Und für mich war eigentlich als 17-Jährige klar, es muss was mit Theologie sein. Und zwar hängt es wesentlich damit zusammen, dass ich erstmal einen guten Religionsunterricht hatte, der sehr viel die Religionskritik auch behandelt hat, so in der Oberstufe ab 11. Klasse. Das war das eine. Aber das zweite, was noch viel wichtiger war, ist eine existenzielle Krise gewesen, denn als 17-Jährige ist mein Vater relativ früh verstorben an ein Magenkrebsleiden. Er war ein Jahr zu Hause gelebt, hat gekämpft. Und bis zur Erkrankung meines Vaters hatte ich eigentlich den Glauben als etwas Lebensfreundliches, Lebensfrohes erfahren, so wie meine Eltern den vermittelt haben. Und zwar, und das ist das Faszinierende bis heute, wir waren keine besonders fromme Familie. Wir waren ja auch in der Diaspora gelebt. Bei uns ist manchmal am Tisch gebetet worden, meistens wenn Gäste da waren, um sich nicht zu blamieren, aber vielfach eben auch nicht gebetet. Das Einzige, was war, wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Aber die Botschaft, die meine Eltern uns Kindern vorgelebt haben, und das ist ja das Eigentliche, also in dem Reden und Tun den Glauben zum Ausdruck zu bringen, ohne an den Glauben zu appellieren. Das war faszinierend. Du bist so, wie du bist, gut und akzeptiert. Und deine Talente kriegen Raum. Wir tun alles, um das irgendwie zu fördern. Und wir waren jetzt wirklich 5 ganz verschiedene Kinder. Meine Eltern, mein Vater war Schreiner, meine Mutter war Putzfrau. Also das war gar nicht so einfach. Mein Bruder war musisch, dem ein Klavier zu ermöglichen. Meine Schwester wollte unbedingt irgendwas mit Büro machen, der eine Schreibmaschine. Also das waren Herausforderungen für meine Eltern. Und trotzdem haben die das möglich gemacht. Und auch dieses lernen, die Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Also das war, so war für mich katholischer Glaube bis zu meinem 17. Lebensjahr. Und dann kam also dieser radikale Einbruch, der natürlich die Unbegreiflichkeit, dieses Dunkle, wo ich gesagt habe, wozu brauche ich den Glauben, wenn dann so etwas passiert? Hab dann auch, wie es halt so ist, als Jugendliche mit 17, hab ich das alles erstmal über Bord geworfen, brauche ich nicht. Aber irgendwie hat mir das auch keine Ruhe gelassen. Und da ist dann allmählich in der Auseinandersetzung, was ist denn jetzt das Eigentliche unseres Glaubens? Da habe ich dann sozusagen diese spannungsgeladenen Antworten, von denen unser Glaube geprägt ist, als das Faszinierende erlebt. Also das ist eben den nahen und den fernen Gott, den verfügbaren und den unverfügbaren, den liebevollen und den dunklen Gott gibt. Und dass wir eben Heilige und Sünder zugleich sind, dass wir erlöst, aber doch noch nicht ganz erlöst sind. Und das hat mich eigentlich seitdem so fasziniert, dass eben keine glatten Antworten sind, sondern dass ich die Spannung aushalten muss. Dass ich gesagt habe, das möchte ich noch mehr erforschen können und möchte es auch einfach dann weitergeben können. Und da muss ich selber gut informiert sein. Deswegen habe ich Theologie studiert.
Das erklärt mir auf wunderbare Weise, warum Sie Theologie studiert haben. Das verstehe ich sofort. Aber jetzt, warum Kirchenrecht? Also ich bin selber katholischer Theologe und Kirchenrecht war für uns immer so ein notwendiges Übel. Man musste das irgendwie machen und meistens ging es damals ums Eherecht. Mhm. 1000 Fälle wurden einem vorgelegt, wo man entscheiden musste, ist die Ehe jetzt gültig, kommt sie zustande, ja oder nein. Also es war eigentlich eher dröge. Ja. Und für Sie offenbar nicht.
Also sagen wir mal so, ich hätte auch ein anderes Fach, also ein anderes theologisches Fach genommen. Ich glaube, ich war einfach zu dieser Zeit unwahrscheinlich offen und sehr neugierig. Und dann kam es eben so, wie es kommen musste. Mir ist das Geld ein bisschen ausgegangen. Und dann habe ich halt mich umgeschaut, wo gibt's denn, wie es an der Uni so ist, dieses sogenannten studentischen Hilfskraftstellen. Und da war eine beim Kirchenrecht frei. Warum soll ich die nicht nehmen?
Ich brauchte das Geld.
Ich brauchte das Geld, wirklich, ja. Und dann kam es eben, ja, ist es jetzt Zufall oder ist es göttliche Fügung? Der Kirchenrechtler damals in Eichstätt, habe ich ja studiert, der war stark sehbehindert. Das heißt, meine SHK-Stunden bestanden vielfach auch darin, dem sehbehinderten Professor Peter Krämer vorzulesen und dann mit ihm zu diskutieren. Und da bin ich dann so in das Fach reingekommen, wie er es vertritt. Das ist mir ganz wichtig, weil er hat eine ganz sympathische Art und Weise, das Kirchenrecht zu betrachten, nämlich wirklich Kirchenrecht als Theologie zu begreifen, die Theologie als Maßstab für das Kirchenrecht, in dem eben immer die zwei Grundfragen zu stellen sind, welches theologische Anliegen steht hinter dieser Rechtsnorm? Und kommt dieses theologische Anliegen adäquat durch die Rechtsnorm zum Ausdruck oder muss die Rechtsnorm verändert werden? Die eine Fragerichtung und die andere Fragerichtung. Gibt es in der Theologie neue Erkenntnisse, die verlangen, dass eine entsprechende Rechtsnorm geändert werden muss oder neu geschaffen werden muss? Und das habe ich so richtig dann eben durch diese studentische Hilfskrafttätigkeit bei meinem Professor kennengelernt. Und dem hat es offensichtlich auch gefallen, mit mir zu diskutieren, dass der mir dann einfach eine Assistentenstelle angeboten hat. Und es war noch sehr schön. Ich wollte die erst gar nicht annehmen, nicht wegen des Faches, sondern weil ich unbedingt in die Praxis gehen wollte. Und dann hat mein damaliger Freund gesagt, du bist wohl Jeck. Wie kannst du überlegen, so eine Assistentenstelle auszuschlagen? In die Praxis kannst du noch jederzeit. Und diese Argumentation hat irgendwie gefruchtet und ich habe die Assistentenstelle angenommen und wir waren ein richtig gutes Team, Professor Peter Krämer und ich, so dass mir die Arbeit bei ihm Spaß gemacht hat und umgekehrt auch, dass er mir dann eben später dann auch angeboten hat, bei ihm zu habilitieren, was ja zu dem damaligen Zeitpunkt äußerst riskant war. Aber ich glaube, uns beiden war nicht klar, wie riskant es ist und was das alles bedeutet. Und das war gut so.
Aber so wie Sie berichten, erklärt sich natürlich jetzt auch die beiden Themen, nämlich die Ihrer Dissertation und Ihrer Habilitation. Mhm. Bei der Dissertation ist ja schon der Titel eine Provokation eigentlich, also unter katholischen Voraussetzungen. Kirchliche Trauung, unerlässliche Pflicht für die Ehe des katholischen Christen? Fragezeichen. Da kommen wir, also das war 1992, als guter Katholik, oder das, was man früher darunter verstand, sträuben sich da schon die Haare. Wie kann man da überhaupt eine Frage haben? Natürlich ist die Ehe, die kirchliche Trauung eine unerlässliche Pflicht. Aber so wie Sie es erklären, erleuchtet ein, alles ist eigentlich zu hinterfragen, um sich selbst zu vergewissern, auch ein Stück weit.
Ja, und da zeigt sich eigentlich, dass ich auch eine Kirchrechtlerin bin, die gerne von konkreten Alltagsfragen ausgeht und dann eben die hinterfragt, also vom Konkreten zum Abstrakten. Und hinter diesem Promotionsthema kirchliche Trauung, unerlässliche Pflicht für die Ehe des katholischen Christen steckte tatsächlich eine ganz konkrete Frage. Ich hatte eine Freundin, eine gute Freundin, katholisch wie ich, und auch katholisch gut sozialisiert, und die lernte einen Freund kennen, auch katholisch, aber kirchenfern, und die beiden wollten heiraten. Und der Freund hat gesagt, aber nie und nimmer katholisch. So, was blieb jetzt für die übrig? Wie ist das Konzept der katholischen Kirche? Die katholische Kirche sagt, wenn zwei Katholiken heiraten, dann ist das erst in den Augen der katholischen Kirche eine gültige Ehe, wenn die sich kirchlich haben trauen lassen. Jetzt stand also die gut katholische Freundin, nennen wir sie mal so verkürzt, ja, für die der katholische Glaube wichtig ist, vor der Alternative. Nehme ich die Bedenken meines Freundes ernst, dann können wir uns nur standesamtlich trauen lassen, dann lebe ich aber in den Augen meiner Kirche in ständiger Sünde in einem Konkubinat. Ist für eine gute Katholikin schwer auszuhalten. Überrede ich jetzt aber meinen Freund, das kannst du mir doch nicht antun, dass ich in den Augen meiner Kirche in einer ungültigen Ehe, in einem Konkubinat, in ständiger Sünde lebe. Lass dich doch bitte mit mir in der katholischen Kirche trauen. Dann wäre zwar nach außen hin alles in Ordnung, aber der katholische Freund wäre sozusagen spirituell vergewaltigt worden. Das war das, wo ich gedacht habe, das kann es nicht sein, nachdem ich mir das klar gemacht habe. Jetzt möchte ich wissen, was ist denn überhaupt der Sinn der kirchlichen Trauung? Und müssen wir als katholische Kirche nicht mehr anbieten als nur diese Alternative? Entweder kirchlich gültig für Katholiken die Eheschließung und dann kirchliche Trauung und dann in Doppelpack Sakrament oder gar nichts.
Das Thema Ihrer Habilitation war von 1995 Abtreibung zwischen Straffreiheit und Exkommunikation, weltliches und kirchliches Strafrecht auf dem Prüfstand. Sich überhaupt mit Abtreibung zu beschäftigen, ist ja schon ein heißes Eisen, weil man ja staatlicherseits so eine, ja, eigentlich windelweiche Lösung, praktikable Lösung geschaffen hat, während auf kirchlicher Seite eigentlich das ein No-Go ist. Unter welchen Umständen auch immer, Abtreibung geht nie. Sie haben, und da würde ich gerne noch darauf zu sprechen kommen, zu Ihrer theologischen Arbeit als Kirchenrechtlerin auch eine Ausbildung gemacht zur Ehe- und Familien- und Lebensberatung. War das auch ein weiterer Versuch, sozusagen Ihre Arbeit als Kirchenrechtlerin in gewisser Weise zu erden und da im Kontakt mit den Menschen zu bleiben und ihren Fragen und nicht sozusagen davon losgelöst theologisch-kirchenrechtliche Fragen zu traktieren?
Würde ich jetzt gern ja sagen, aber es stimmt nicht.
Schade.
Weil letztendlich ist es aber so geworden. Aber die Motivation, warum ich diese Ehefamilien-Lebensberatungsausbildung gemacht habe, war auch wieder eine sehr persönliche, nämlich die Unzulänglichkeit oder das Versagen, das ich mir zum Vorwurf gemacht habe im Umgang der letzten Wegstrecke mit meinem Vater, nämlich als der so wirklich aufs Sterben zuging. Und bei Magenkrebs damals ist es ein systematisches immer weniger werden, allmählich verhungern. Und ich hab den Kontakt mit meinem Vater damals vermieden. Und das hat mich, also da habe ich mir lange Zeit schwere Vorwürfe gemacht. Sie merken es auch jetzt, wenn ich drüber rede, berührt mich das immer noch, weil etwas versäumt wurde. Und da habe ich mir gedacht, als ich gelesen habe, man kann eben nebenberuflich eine Ausbildung machen. Ich möchte für mich eine Kompetenz erwerben in schwierigen, in Krisensituationen, eben gerade auch mit Sterbenden, den Kontakt aushalten zu können, sie begleiten zu können, bei ihnen zu sein, ob nun im Gespräch oder eben ohne Gespräch. Deswegen habe ich die Ehefamilien- und Lebensberatungsausbildung gemacht. Und als ich die angefangen habe, habe ich gedacht, habe ich auch außerdem gleich ein gutes zweites Standbein. Ich weiß ja nicht, was jetzt zu dem Zeitpunkt, war ich ja gerade mit der Promotion zugange, was überhaupt noch aus mir wird, weil ich habe ja nicht vorgehabt. Ich habe jetzt erst damals vorgehabt, ich promoviere mal und schaue dann, was wird. Ich wollte auch mal eine Zeit lang in die Schule gehen. Ich habe ja auch noch Latein als Unterrichtsfach studiert. Und dann saß ich eben, jetzt kann ich sogar den Bogen zu meiner Habilitation schließen dazu, da saß ich eben dann als Eheberaterin, ich war frisch promovierte Theologin, war in einer Beratungsstunde und eine Klientin war da, mit der hatte ich schon einige Zeit gearbeitet, also einige Stunden schon, einige Sitzungen, und irgendwie stockte es, wir kamen nicht weiter, die Frau kam wegen Eheproblemen zu mir. Bis in diese Stunde, wo dann deutlich wurde, die Frau hat vor 30 Jahren auf Drängen ihres Mannes abgetrieben. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Die Frau fragte mich, frisch promovierte Theologin, bin ich jetzt exkommuniziert? Und ich saß da in meinem Beratungsstuhl und wusste eigentlich nicht wirklich, wie die Antwort lauten muss. Ich dachte, das kann nicht sein. Du hast 5 Jahre Theologie studiert. Du hast 3 Jahre promoviert, also 8 Jahre Theologie. Und du weißt keine Antwort darauf. Bin beschämt nach Hause, habe zu ihr gesagt, ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, ich mache mich kundig. Bin nach Hause, habe in die Bibliothek geguckt, habe Professoren gefragt und keiner konnte mir so recht eine Antwort geben. Da war das Thema meiner Habilitationsschrift geboren. Und ich sage, die Frau war nicht exkommuniziert, weil sie nicht aus freiem Entschluss die Abtreibung vorgenommen hat. Und das ist eben etwas, was die katholische Kirche, die vielleicht ein bisschen selber das Bein stellt, dass sie eine Rechtsnorm zu der Abtreibung hat, die sehr rigoros klingt, die aber nicht rigoros ist, weil man die grundsätzlichen Ausführungen zum Strafrecht hinzunehmen muss. Bloß wenn man unbedarft ins kirchliche Gesetzbuch schaut und dann nur diese eine Norm sieht, dann denkt man eben, katholische Kirche, wie kannst du so rigoros sein?
Das ist sozusagen das Spannungsverhältnis zwischen Recht und Barmherzigkeit, das wir vor 2 Jahren nochmal heftig diskutiert haben, wo es um die wiederverheirateten Geschichten ging, wurde sehr viel mit Barmherzigkeit argumentiert. Das ist doch ein Gebot der Barmherzigkeit, die wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion zuzulassen. Die anderen haben argumentiert, das Kirchenrecht lässt das gar nicht zu.
Veto. Das kirchliche Gesetzbuch spricht an keiner Stelle von wiederverheirateten Geschiedenen und sagt an keiner Stelle dementsprechend demzufolge, dass wiederverheiratete Geschiedene nicht zur Kommunion können. Sondern es gibt eine Gesetzesnorm im kirchlichen Gesetzbuch, die sagt, dass wer in einer offenkundigen schweren Sünde verharrt, nicht zur Kommunion zugelassen werden darf. Und jetzt haben wir lehramtliche Äußerungen, dass diese Gesetzesnorm auf wiederverheiratet Geschiedene zutrifft. Also es ist eigentlich primär eine, wenn Sie so wollen, dogmatische Frage und keine kirchenrechtliche Frage.
Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Lehrstunde in Kirchenrecht. Ich meine das gar nicht mal ironisch. Das ist ja ganz interessant, weil das liest man ja kaum, wird ja auch kaum mitgeteilt. Ja. Frau Professor Demmel, ich habe in Ihnen eine Frau erlebt, die Kirchenrechtlerin ist, natürlich, aber die offenkundig, so habe ich sie jetzt erlebt, mit beiden Beinen im Leben steht, was für die Ausübung der Beschäftigung mit dem Kirchenrecht ja nicht schädlich sein kann. Und deswegen möchte ich Sie zum Schluss fragen, wagen Sie eine Prognose, wo stehen wir in 10 Jahren mit der Kirche vor dem Hintergrund der Problematik, der Krise, die wir gerade erleben? Was wird in 10 Jahren sein?
Ich hoffe, dass der synodale Weg, den die deutschen Bischöfe angekündigt haben, so angelegt ist, dass er nicht so ein Flop wird wie der Gesprächsprozess von 2011 bis 2015, der ja daran gekrankt hat, dass man von der Verantwortung des ganzen Gottesvolkes und von Partizipation von allen gesprochen hat, aber in den Strukturen des Gegenteils gelebt hat. Ich hoffe, dass der synodale Weg jetzt so angelegt wird, dass es wirklich ein gleichberechtigtes Miteinander von Laien und Klerikern wird und dass die dabei den Mut haben, sich dieser ganzen Sprachlosigkeit über die Krise, in der wir sind, auszusetzen, gemeinsam sozusagen die Sprachlosigkeit durchleiden, weil, also sozusagen den Karfreitag durchleiden, weil dieses gemeinsame Durchleiden der Grenzen dessen, was ist, der Aporien und die Grenze der Sprachlosigkeit, der Ausdrucksfähigkeit zu erleiden, macht mich bereit, etwas Neues zu sehen und auch etwas Neues zu wagen. Und das ist die eigentliche Ressource, die dieser synodale Weg birgt, und die hoffe ich, dass die ergriffen wird. Gerade auch, weil wir ja gelernt haben, dass alles andere im Unverbindlichen stecken bleibt.